Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Ich begrüße heute zu einer neuen Folge im Path of Purpose Podcast Dr. Christopher Raun, Unternehmer. Herzlich willkommen, Christopher. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon selber ganz gespannt.
Ja, ich freue mich sehr. Wir haben es gerade schon gesagt in so einer ganz kleinen Vorbesprechung, dass ich viel von dir lese. Wir kennen uns online über LinkedIn. Jetzt treffen wir uns heute zum Gespräch. Und du hast einen sehr spannenden Tätigkeitsbereich, Christopher. Es geht um Coaching, es geht um Zertifizierungen, es geht um ganz viele Dinge. 5 Unternehmensbereiche hast du, die sich alle um Weiterbildung, Zertifizierung und Entwicklung von Menschen. Wie hat sich das entwickelt bei dir?
Naja, ich bin ja ursprünglich Psychologe, das heißt, so ganz stimmt das nicht. Ich bin sehr immer naturwissenschaftlich geprägt gewesen, auch schon als Schüler. Mich haben immer Mathematik, Physik, Chemie, also eher so diese harten naturwissenschaftlichen Fächer interessiert. Und ich habe auch sehr gemocht Philosophie in der Schule. Das lag wahrscheinlich an meinem Lehrer. Ich bin ein Beziehungsmensch und ich mochte immer die Fächer, wo ich die Lehrerinnen und Lehrer mochte. Hä? Und das war nicht aufs Fach bezogen, sondern auf die Menschen, ob ich gut war oder nicht. Mhm. Da habe ich manchmal Glück gehabt und manchmal weniger Glück. Und ich hatte einen großartigen Philosophielehrer, deswegen großartig, weil er einen Anspruch hatte. Mhm. Und das kann man ja leider nicht von allen Menschen sagen und auch nicht von allen Lehrern. Ich weiß, dass viele haben einen Anspruch, aber viele haben ihn auch nicht mehr, muss man leider auch sagen. Mhm. Und er hatte einen und er war total unbequem. Also sowohl die meisten Schüler als auch im Kollegium war er nicht besonders beliebt. Mhm. Aber wir beide haben uns von Anfang an sehr gut verstanden. Das ist vielleicht auch ein schlechtes Zeichen gewesen. Aber als junger Mensch weiß man das wahrscheinlich noch nicht so genau. Und ich hätte am liebsten Philosophie studiert. Mhm. Und einfach auch, weil mir das Spaß gemacht hat, die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch über das Leben, weil das ein Mensch war, der selber einen sehr anspruchsvollen Lebensweg hinter sich hatte. Der war ein Findelkind und war erzogen worden in einem Kloster von katholischen Nonnen, ist er großgezogen worden. Und da kann man sich schon, wenn man seine Fantasie spielen lässt, ich will das gar nicht weiter ausführen, vorstellen, dass das nicht der einfachste Lebensweg war, den der gebraucht hat, bis er dann irgendwann mal Doktor der Philosophie war und dann Philosophielehrer. Mhm. Und das war jemand, der einfach auch durch seine Person überzeugt hat, glaubwürdig war. Das hat mich wahnsinnig angesprochen. Gleichzeitig war mir klar, Philosophie ist wahrscheinlich eine brotlose Kunst. Also ich sollte irgendwas studieren, was man dann auch benutzen kann. Mhm. Und so bin ich dann, weil ich auch Leistungskurse hatte an der Schule in Physik und Chemie, habe ich dann entschlossen, Physik zu studieren, ohne wirklich zu wissen, worauf ich mich da einlasse, weil Physik an der Schule ist natürlich was anderes als im Studium. Und das habe ich dann auch gemerkt. Ich habe das Studium dann abgebrochen, weil ich einfach dann für mich festgestellt habe, das ist es nicht und es beantwortet auch nicht die Fragen, die ich mir damals als junger Mensch gestellt habe und die für mich damals halt wichtig waren. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wie kommt man von der Psychologie, von der Physik zur Psychologie? Na, damit ist schon einiges an Weichen gestellt, was wir vielleicht noch heute besprechen können.
Ja.
Ich war tatsächlich damals in so einer Krise, dass ich, also ich wusste gar nicht mehr, was ich studieren wollte, weil ich vorher schon verschiedene Optionen so innerlich durchgegangen war. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, Psychologie zu studieren über André Costolani. Das sagt vielleicht noch den älteren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas. André Costolani war ein ursprünglich ungarischer Börsenspekulant. Er hatte viele Vorträge gehalten, auch viele Bücher geschrieben. Das hat mich sehr fasziniert. Und in einem seiner Bücher hat er geschrieben, dass wenn man erfolgreicher Spekulant sein möchte, das fand ich damals ganz attraktiv, wie gesagt, jung und naiv, wie ich war, dann bräuchte man Kenntnisse der Mathematik. Die hatte ich dann reichlich genossen durch das Physikstudium und Kenntnisse der Massenpsychologie. Und da dachte ich mir, Massenpsychologie, Psychologie, ja, dann studierst du das. Und so bin ich zur Psychologie gekommen. Ja. Also ich hatte keine Ahnung davon und ich war eher naturwissenschaftlich geprägt. Und dann wird man in so eine vollkommen andere Kultur sozusagen reingeworfen oder habe ich mich dann selber reingeworfen. Und ja, das war
und bist auch anders. Ja, und bist da auch drin geblieben, ne? Weil du hättest ja auch sagen können, Mensch, nee, Psychologie ist ja überhaupt nicht, ne? Hättest ja auch sagen können. Es hätte ja sein können, nee, das ist es nicht. Aber anscheinend, ich meine, Philosophie und Psychologie, das sind die, und Beziehungen sind dir wichtig, ne? Das hat dir Spaß gemacht, wo die Menschen dir sympathisch waren. Das sind die großen Existenzfragen, ne? Und die Beziehung zu Menschen und Menschen verstehen die Psychologie. Also das war, das kam dann zusammen und hat bei dir dann irgendwie Klick gemacht.
Ja, so kann man das sagen. Also ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich dann angefangen habe, Psychologie zu studieren und mich dann tiefer damit auch auseinandergesetzt habe, weil ich wollte es dann auch schon richtig machen. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, wie viele Probleme ich habe. Also der Klassiker in der Psychologie, dass man deswegen Psychologie studiert, um sich selbst zu therapieren, trifft in gewisser Hinsicht auf mich auch zu, nur dass ich es nicht mal wusste am Anfang. Also es war noch viel schlimmer. Die meisten studieren ja Psychologie, um sich selbst zu therapieren. Das ist auch bei den meisten nötig, ist so meine Erfahrung. Ich will niemandem was Böses sagen, aber ich habe das ja öfter beobachten dürfen. Und es ist ja auch gut, an sich zu arbeiten. Ist ja gar nicht schlimm.
Ja.
Und bei mir war es noch schlimmer im Grunde genommen, weil ich habe es gebraucht und ich wusste es nicht mal und bin durch Zufall, wie ich es gerade skizziert habe, in die Sache reingerutscht. Und ich weiß noch, ich war in einer Veranstaltung Differenzielle Psychologie bei Julius Kuhl. Schöne Grüße an der Stelle, falls ich zuhören sollte oder ihn jemand kennt. Und ich muss wirklich sagen, wir sind dann so die ganzen, wie er es teilweise nannte, Unpersönlichkeiten durchgegangen. Es geht ja da nicht nur um Persönlichkeitspsychologie, sondern er sagte, eigentlich müsste man es Unpersönlichkeitspsychologie nennen. Und ich bin wirklich als ein Mensch in diese Vorlesung rein und gefühlt als ein anderer aus dieser Vorlesung rausgegangen. Aber es ging mir nicht gut dann. Schon sehr, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, ich habe ein Problem, wenn diese Kriterien wirklich so stimmen. Da müsste man wohl mal was machen. Ja. Und das war dann der Beginn einer Reise für mich, auch ins eigene Ich, mit verschiedensten Formen von Selbsterfahrung. Nicht, dass ich jetzt zum Esoteriker mutiert bin. Ich bin ja weiterhin auch ein Naturwissenschaftler und Zahlenmensch geblieben. Aber ich hatte halt dieses Glück. Und das muss man wirklich im Nachhinein sagen, dass es wirklich großes Glück war, dass sich mir diese ganz andere Welt eröffnet hat.
Ja.
Und so bin ich auch bis heute, versuche ich auch so ein bisschen Wandler zwischen den Welten zu sein, weil viele meiner Klienten, wenn ich als Coach arbeite, sind ja selber Zahlenmenschen. Ja, in irgendeiner Art und Weise in betriebswirtschaftlichen oder naturwissenschaftlichen oder ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund. Und da wird man ganz anders sozialisiert als Psychologe. Und ich kenne ja, wie gesagt, so ein bisschen beide Welten. Und dadurch habe ich den Vorteil, das auch sowohl die eine als auch die andere Perspektive zu verstehen und Leute auch da abholen zu können. So wie ich damals selbst abgeholt wurde, um es mal so zu formulieren.
Ja, sehr schön. Dadurch kommt ja auch sehr viel Substanz in deine Arbeit rein, ne? Dass irgendwo auch wissenschaftlich andockt, dass du das zertifizieren möchtest, dass du das irgendwie klar abgetrennt haben möchtest von anderen Disziplinen. Also das stärkt ja auch deine Arbeit und das stärkt ja auch das Berufsbild des Coaches.
Ja, schön wär's, muss man so sagen. Ja, ich sage das durchaus selbstkritisch, weil die Coaching-Branche ist ja ausgesprochen bunt.
Ja.
Und sie wird immer bunter, ist so mein Eindruck. Also das geht gar nicht mehr in eine Konvergenz, sondern es divergiert eigentlich immer noch mehr. Und ich kenne Leute, die mittlerweile nicht mehr von sich sagen, dass sie Coach sind,
ja,
weil es für sie ein Schimpfwort geworden ist. Mhm. Und das macht mich natürlich nicht froh, ganz und gar nicht, weil ich arbeite jetzt seit fast 30 Jahren aktiv als Coach. Ich habe nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum. Habe mich vorher auch schon theoretisch damit auseinandergesetzt. Also ich habe über 30 Jahre theoretische und praktische Erfahrung insgesamt. Und habe dadurch natürlich auch die Chance gehabt, die Branche zu begleiten und auch zu beobachten in dem, was halt passiert ist. Und die Probleme sind so vielfältig, wie es wahrscheinlich Menschen gibt in der Branche. Wenngleich man natürlich viele Dinge auf ja gleiche Ursachen oder ähnliche Ursachen zurückführen kann. Da kommen wir vielleicht auch später noch drauf zu sprechen. Mhm. Ich habe ja dann im Studium mich entschieden, Arbeits- und Organisationspsychologie zu studieren. Mhm. Und habe da ja dann auch mein Diplom geschrieben und später da promoviert. Ich habe aber auch klinische Psychologie studiert, obwohl mir klar war, dass ich nie als klinischer Psychologe werde arbeiten wollen. Das war mir relativ früh klar. Mhm. Und ich habe halt versucht, methodische Kompetenz und auch Haltung aus der klinischen Arbeit in den Wirtschaftskontext zu bringen. Mhm. Aber nicht therapeutisch, sondern wirklich in Form von Entwicklungsarbeit, ja, und Perspektivenwechsel und an der Wahrnehmung zu arbeiten. Also wirklich so die Klassiker in der Kommunikation, im Erleben, in der Wahrnehmung. Aber da liegt bei den meisten auch der Hase im Pfeffer. Ja. Da braucht man gar nicht die große Psychologie. In vielen Fällen ist die kleine Psychologie, in Anführungsstrichen kleine, schon sehr, sehr hilfreich für viele Menschen.
Ja, definitiv. Sich unter anderem mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, tiefer zu gehen und nicht nur das Oberflächliche oder die Außenstruktur zu sehen oder das, was man vom Außen sieht.
Ja, seine Wahrheit nicht mehr für eine Wahrheit zu halten, sondern zu erkennen, meine Wahrheit ist immer eine Perspektive.
Ja.
Man kann es auch anders sehen. Mhm. Und wenn man das nicht versteht, dann wird man immer in verschiedensten Konflikten gefangen bleiben. Sowohl inneren als auch äußeren Konflikten. Mhm. Das war für mich zum Beispiel auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Als Naturwissenschaftler setzt man sich ja erstmal, wenn man als junger Mensch an diese Dinge herangeführt wird, damit auseinander, dass es sowas gibt wie eine objektive Wahrheit. Und als Psychologe dann zu erkennen, dass das eine große Illusion ist, war für mich natürlich schon ein wesentlicher Schritt. Also das ganze Thema Konstruktivismus, ja, das hat mich dann auch schon stark beeinflusst. Ich verstehe beide Perspektiven und beide Perspektiven ergänzen sich. Sie sind nicht gegenläufig, wie viele Menschen halt meinen. Mhm. Nur für viele Menschen ist dieser Zustand, sich nicht für eine Seite entscheiden zu müssen, so unerträglich, dass sie dann meinen, auf einer Seite hat man Recht, ja, auf der anderen Seite hat man Unrecht. Und ich sage, es ist beides richtig,
ja, ja,
je nach Kontext,
ja,
und je nach Aufgabenstellung.
Absolut.
Und ich versuche die Menschen halt da abzuholen, auch in meiner Arbeit als Coach, wo sie halt sind, nicht wo ich bin. Das hilft den Menschen nicht. Und ich kann jeden Naturwissenschaftler verstehen, der gerne misst und Schlussfolgerungen trifft und versucht, harte Daten zu erheben. Und ich weiß natürlich auch um die Begrenztheit der Messbarkeit von Dingen. Ja, in der Psychologie beschäftigen wir uns zum Beispiel unter anderem mit der sogenannten Signalentdeckungstheorie. Ist ganz faszinierend, ist auch sehr wissenschaftlich. Wie kann man überhaupt Signale wahrnehmen, Informationen wahrnehmen? Wie wird das aufgenommen? Wenn man sich dann nämlich wissenschaftlich mit beschäftigt, dann ist das überhaupt nicht so trivial, wie man vielleicht am Anfang denkt. Und da wird einem die Subjektivität vieler Dinge sehr deutlich. Und dazu kommen dann noch in der Praxis sehr häufig psychologische Verzerrungseffekte. Und Zahlen, Daten, Fakten müssen immer interpretiert werden. Immer. Die müssen immer in einem Kontext, aus einem Kontext heraus interpretiert werden. Und wenn ich den Kontext ändere, ändert sich auch die Interpretation zwangsläufig.
Ja, ne? Oder auch die Geschichte, je nachdem, wer die Geschichte zu den Zahlen erzählt.
Ja, also, das ist dann der Kontext.
Genau, egal wo man dann steht, sieht man da anders drauf.
Ne? Ja, und ja, das hat halt sehr viel mit mir gemacht. Und wie gesagt, ich versuche mich da so nach wie vor so als Wandler zwischen den Welten zu verstehen und auch zu vermitteln zwischen der einen Perspektive und der anderen. Und das...
Ja, und das ist genau, ja, und das ist eine ganz wertvolle Arbeit, denn genau das ist ja das, was, ich sag mal, im Organisationskontext viele Jahre nie stattgefunden hat, sich selber mal anzugucken. Da kam immer die neue Methode, das neue Tool, es war alles sehr materiell, ne? Und dann diese Subjektivität reinzubekommen oder das empathische Element reinzubekommen, andere Perspektiven zuzulassen und zu, vielleicht nicht zu verstehen, aber einfach mal zu akzeptieren. Es gibt auch andere Perspektiven. Das macht ja schon unglaublich viel.
Ja.
Aber kommen wir mal zu deiner Arbeit als Coach. Du machst das schon, du sagst, seit über 30 Jahren. Das ist enorm. Das ist eine enorm lange Zeit.
Das geht mir gar nicht so lange vor. Was gefühlt ist es für mich so bis 10 Jahre.
Ja. Ja, weil das stimmt. Weil man so sehr im Jetzt ist, ne? Wenn man sich mit sich selber beschäftigt, dann ist man, kommt man
immer so viel zu tun gab. Du kennst das, wenn du viel zu tun hast, vergeht die Zeit ganz schnell. Das ist auch immer ganz schnell rum.
Das stimmt.
Und wenn dir langweilig ist, dann dehnt sich die Zeit wie ein Kaugummi und du denkst dir, oh, der Herbst nimmt kein Ende, ne?
Ja, jetzt finde ich das interessant. Seit 30 Jahren bist du Coach. Gab es damals auch so diese Bezeichnung Coach? Also war Coaching vor 30 Jahren das, was es heute ist? Oder wie hat sich das entwickelt über die letzten 30 Jahren? Coaching also, damals und heute?
Ja, also den Begriff gab es damals auch schon. Mhm. Und er hat sich aber inhaltlich weiterentwickelt. Ist auch viel ausdifferenzierter geworden im Laufe der Jahre, weil es immer mehr verschiedene Coaching-Varianten, Coaching-Schulen, Haltung und so weiter halt gibt. Mhm. Dann gab es, erst gab es die Coaches, dann gab es die ganzen Coaching-Schulen, dann gab es die Coaching-Verbände, dann gab es die internationalen Verbände. Also es ist immer was passiert in der Branche. Und dann gab es halt auch teilweise auch sehr länderspezifische Entwicklungen. Zum Beispiel ist das angloamerikanische Coaching-Verständnis in vielen Bereichen ganz anders als jetzt zum Beispiel in Kontinentaleuropa, insbesondere in Deutschland. Ja, das fängt schon mit semantischen Unklarheiten halt an. Also der Begriff Coaching bedeutet halt auch in den USA was anderes als in Deutschland. Mhm. Also man benutzt das gleiche Wort, aber der Sinn dahinter ist ein anderer. Und zum Beispiel sind jetzt auch in den USA sind die evidenzbasierten Konzepte, wenn man jetzt mal von dem ganzen Marketing-Coaching abschaut.
Ja.
Das meine ich jetzt hier nicht, sondern wenn man jetzt wirklich mal auf das seriöse Coaching, möchte ich mal sagen, schaut, was nicht heißt, dass Marketing unseriös ist, aber es gibt halt leider viele Coaches, die mehr Marketing machen als Coaching.
Ja.
Wenn man sich das halt anschaut, dann kann man so konstatieren, der systemische Ansatz, der in Deutschland sehr weit verbreitet ist, wahrscheinlich behaupten 95% aller Coaches, dass sie systemisch arbeiten in Deutschland, der ist in den USA überhaupt nicht weit verbreitet. Die kennt das teilweise gar nicht. Und da sind halt eher die evidenzbasierten Ansätze weiter verbreitet, wobei man aber auch hier wiederum eine andere Vorstellung von Evidenz hat als bei uns in Europa. Die Amerikaner sind einfach sehr pragmatisch, was vieles halt anbelangt. Und das ist, im Vordergrund steht immer sofort der Nutzen. Also wozu ist das gut? Wissen ist kein Selbstzweck. Ja, der dient nicht dem Humanismus oder der Bildung, sondern Wissen wird eingesetzt um ein bestimmtes Ziel. Und machen wir uns nichts vor, meistens ist das betriebswirtschaftliche Erfolg zu erreichen. Mhm. Und dadurch kommt eine ganz andere Haltung zustande. Sie ist nicht schlechter. Mhm. Und unsere ist nicht besser. Ne? Ich will das überhaupt nicht werten. Das wäre wieder richtig und falsch. Das macht relativ wenig Sinn. Man kann das so sehen. Ja. Und man kann das so machen. Und das muss ja auch in der Kultur passen. Mhm. Was für eine Kultur passend ist, das gilt für Familien, Organisationen, Staaten. Das kann halt in einer anderen Kultur vollkommen passend sein.
Ja. Findest du, dass Coaching sich inhaltlich jetzt in deiner Erfahrung verändert hat? Oder vielleicht auch die Anspruchshaltung oder die Erwartungshaltung von den Klienten?
Eigentlich nicht. Mhm. Für mich ist Coaching im Kern, aber das ist halt nur meine Perspektive, immer noch das Gleiche geblieben. Und es ist halt viel drumherum entstanden. Aber wenn ich jetzt auf den Kern schaue, dann hat der sich eigentlich nicht nach links, rechts, oben, unten, höher, tiefer verschoben, sondern es ist halt viel dazugekommen, was auch nicht schlecht ist. Weil diese Ausdifferenzierung bedeutet ja auch, da ist für jeden und jede was dabei im Angebot. Und
was meinst du mit Ausdifferenzierung, dass Coaching verschiedene Themenfelder, also Nischen abdecken kann?
Ja, also es gibt ja vom ADHS-Coaching bis Hochbegabten-Coaching, gibt es ja alles Mögliche und das kann man so machen. Die haben Milliardärs-Coaching, gibt's auch, ja. Sehr kleine Zielgruppe, aber wenn man den Zugang dazu hat, klar gibt es sowas. Und da hat sich das inhaltlich bezüglich der Zielgruppe, methodisch und in vielen anderen Dimensionen halt immer weiter ausdifferenziert. Das sorgt natürlich dafür, dass auch die Branche unübersichtlich geworden ist, diese Ausdifferenzierung. Das ist nämlich der Nachteil. Es gibt ja keine Vorteile ohne Nachteile. Das ist eine der großen Erkenntnisse des Lebens. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das ist ein universelles Prinzip. Das kann man auf sehr viele Bereiche halt anwenden. Mhm. Und so ist das in der Coaching-Branche halt auch. Ja, da ist für jeden was dabei. Mhm. Aber es ist sehr intransparent. Und das Risiko, auf Scharlatane hereinzufallen, ist jetzt auch nicht geringer geworden. Ja, eher noch im Business-Coaching-Bereich, weil die Einkäufer im Business-Coaching einfach sehr professionell geworden sind, gerade in den Konzernen, in den großen Unternehmen. Mhm. Die können das sehr gut, sind auch selber qualifiziert. Viele von denen haben selbst Coaching-Ausbildungen durchlaufen.
Ja, das stimmt. Mhm.
Aber für die Privatzahler ist das immer noch ein schwer bis gar nicht durchschaubarer Dschungel. Und da draußen gibt es auch eine Menge Leute, die es darauf anlegen, das große Geld zu machen als Anbieter. Und da wird dann vieles als Coaching bezeichnet, was meiner Überzeugung nach gar kein Coaching ist.
Ja, das stimmt. Ja,
also so Massenseminare.
So eine Fachvermittlung, irgendwie irgendeine Wissensvermittlung. Ne?
Ja, wenn es noch Wissensvermittlung ist, dann ist es ja noch gut. Ja, dann ist es halt Beratung oder Training, halt kein Coaching im eigentlichen Sinne. Mhm. Aber häufig ist es ja nur Entertainment. Auch. Entertainment hat auch seinen Wert. Ja, ich habe da gar nichts dagegen. Ich lasse mich auch gerne unterhalten. Mhm. Ich möchte halt nur nicht diese Rosttäuscherei, dass mir jemand sagt, ich kriege Coaching und in Wirklichkeit ist es mehr Unterhaltung. Ja. Mhm.
Und dass Coaching dadurch einen schlechten Ruf bekommt. Ne? Ach wie, ne? So, das ist jetzt Coach.
Das ist ja, also ich sag mal, Entertainment hat halt andere Wirksamkeitsstrukturen und wirkt halt anders oder teilweise gar nicht. Jedenfalls nicht so wie beabsichtigt im Coaching.
Ja, genau.
Und dann sind die Leute natürlich ernüchtert und sagen, das war ja irgendwie ein Clown, der da auf der Bühne rauf und runter gesprungen ist und die Gruppe animiert hat, irgendwie 80er-Jahres-Songs zu singen. Damit kann man natürlich Menschen euphorisieren in der Gruppe. Das ist gruppendynamisch von der Psychologie her sehr simpel. Ich würde behaupten, jeder Studierende der Psychologie in den Anfangssemestern wäre dazu in der Lage, solche Programme aufzustellen. Mhm. Das werden die entsprechenden Anbieter jetzt nicht gerne hören. Mhm. Kann man aber relativ leicht belegen, weil die gruppendynamischen Effekte, die hier dahinter liegen und auch die massenpsychologischen Effekte, die sind seit Jahrzehnten, also teilweise von Le Bon seit über 100 Jahren beschrieben. Mhm. Also das ist nichts Neues. Mhm. Und auch das hat ja seinen Markt, weil da gibt es ja Kunden, die sind bereit dafür zu bezahlen. Ja. Die Frage ist halt, ist das, was die Kunden bekommen, auch das, was sie einkaufen wollten?
Ja, ja.
Und da nehme ich schon manchmal eine Lücke wahr, was den Leuten mehr oder weniger direkt oder indirekt etwas in Aussicht gestellt wird, was gar nicht geliefert wird, und es dann eher mehr um finanzielle Interessen des Anbieters geht, die da im Vordergrund stehen. Da muss man freundlich so umschreiben.
Ja, ja, ganz genau. Das ist sehr, sehr schade, dass die ganze Berufsgruppe dadurch in eine Schieflage gekommen ist oder im Ansehen gelitten hat. Und das ist meine nächste Frage, Christopher. Ja. Wie siehst du oder wie schätzt du den aktuellen Stellenwert von Coaching in Deutschland ein?
Also ich würde schon sagen, dass Coaching an einem Scheideweg steht. Mhm. Aus vielen Gründen. Das, was wir gerade besprochen haben, ist ein Grund, ist nicht der einzige. Mhm. Wir haben ja noch die große Entwicklung mit der künstlichen Intelligenz, die ja auch nicht nur das Coaching betrifft, sondern viele andere Berufe auch betrifft und betreffen wird. Und die eigentlichen Veränderungen stehen uns noch bevor. Also das ist was jetzt passiert, ist ja, das ist ja nur die Spitze des Eisberges von dem, was schon da ist und erst recht von dem, was noch kommen wird, absehbar kommen wird. Das wird viel verändern. Und das wird natürlich auch die Coaching-Branche, wie viele andere Branchen, auch unter Druck setzen. Aber wir haben natürlich auch das Qualitätsthema. Die meisten Coaches sind gute, teilweise auch sehr gute Coaches.
Ja.
Aber wir wissen das ja auch aus der Erfahrung, es reichen ja wenige Brunnenvergifter, den ganzen Brunnen halt nicht mehr nutzbar zu machen. Das muss das müssen nicht 51% sein.
Nee.
Das reichen auch, wenn ganz wenige Leute das sehr populär machen. Dann hast du ja Chaka-Coaching. Ne? Und damit möchte ich nicht in einen Topf geworfen
absolut,
werden.
Absolut, absolut. Sich davon zu differenzieren. Ne?
Ja.
Okay,
das ist halt, also die Branche kommt da aus mehreren Richtungen in eine Dynamik, von der ich nicht weiß, ob sie aktuell damit in der Lage ist, umzugehen.
Ja, wir werden sehen, wo wir dann hinterher rauskommen oder was die Reise sein wird, ne? Weil das wird ja eine Reise, eine lange, jahrzehntelange, ja vielleicht jahrhundertelange Reise werden. Ne?
Naja, ich vergleiche es gerne mit der Entwicklung anderer Disziplinen, anderer Professionen. Mhm. Nimm zum Beispiel mal die Medizin.
Ja.
Die Medizin hat auch Jahrhunderte gebraucht, um sich dazu zu entwickeln, was sie jetzt halt ist. Ne? Und Coaching ist ja immer noch eine sehr junge Branche. Also wie alt ist die Branche? Wenn man das jetzt mal von den ersten Anfängen beobachtet, dann ist die Branche vielleicht 50 Jahre alt. Überleg mal die Medizin aus der Quacksalberei heraus entsprungen, aus der Zahnbehandlung und ähnlichen Geschichten. Das hat ja lange gedauert, bis daraus ein seriöses Anwendungsfach geworden ist. Wissenschaftliche Disziplinen, es gibt ja auch wissenschaftlich-medizinische Forschung zum Beispiel. Ja. Mhm. Und da muss man dem Coaching halt auch Zeit geben, vor dem historischen Verständnis, dass man entwickelt eine Disziplin nicht in 10 oder 20 Jahren. Das passiert nicht. Mhm. Und da gibt es Irrungen und Wirrungen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Coaching das überleben kann, aus einem relativ simplen Grund, weil es ein sinnvolles Bedürfnis gibt, das kann ich vielleicht später auch noch begründen, warum Menschen von Coaching profitieren können, warum es sinnvoll ist, das in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und solange es das gibt, wird es auch Coaching geben.
Mhm. Absolut, ja, können wir vielleicht jetzt schon reingehen. Was ist der Grund, warum Menschen Coaching brauchen, gerade auch in Führungskräfte, gerade auch in Organisationen, im Arbeitskontext, wo es ja um viel geht auch.
Naja, weil wir alle blinde Flecken haben.
Eben.
Mhm. Und das heißt deswegen blinder Fleck, weil wir ihn selbst nicht sehen.
Ja.
Und häufig weiß es unsere Umwelt, wissen es lange vor uns, aber die sagen es uns vielleicht sogar, aber wir wollen es nicht hören. Mhm. Vielleicht können wir es auch gar nicht hören. Und dann braucht man jemanden, der eine Brücke baut, der einem das nicht nur erzählt, sondern auch so vermitteln kann, dass man es halt versteht und der dann auch einen Weg kennt, einen da nicht liegen zu lassen, sondern dann mit was Positives zu machen.
Ja.
Gerade Führungskräfte, also wie alle Menschen haben blinde Flecken, bloß bei Führungskräften ist es nun mal so, das sind Multiplikatoren.
Ja.
Das heißt, wenn eine Führungskraft einen blinden Fleck hat, im schlimmsten Fall überträgt sich das aufs ganze Team und hat Auswirkungen auf die ganze Organisation.
Ja.
Und das heißt, Fehler multiplizieren sich ja auch. Und blinde Flecken dann in entsprechender Konsequenz auch. Und das wird teuer. Das heißt, ich argumentiere häufig gar nicht psychologisch, sondern betriebswirtschaftlich.
Ja.
Immer ein ganz einfaches Beispiel, Recruiting. Ja, das am häufigsten eingesetzte Prinzip im Recruiting, was ich kennengelernt habe, ist jetzt nicht so eine große Stichprobe, ne? N gleich 1, sage ich immer. Das ist, Meier stellt Meierchen ein.
Ja.
Ne? Genau. Man sucht irgendwie nach Ähnlichkeit und man sucht so einen kleinen Klon von sich selbst, den man dann glaubt, irgendwie dahin erziehen zu können, dass die Leute es so machen wie man selbst. Und hat das jemals funktioniert? Also selten, würde ich mal behaupten. Ne? Ist aber immer noch ein beliebtes Kriterium. Es wird nach Ähnlichkeit geguckt und passt jemand so zu uns? Es wird gar nicht nach Unterschiedlichkeit geachtet oder wenn, dann eher als Ausschlusskriterium. Und falsches Recruiting, das weiß ja jeder, der sich in dem Bereich auskennt, kostet einfach unglaublich viel Geld.
Ja, ja. Ja,
und vom menschlichen Elend auf allen Seiten der Betroffenen, also sowohl von den Mitarbeitenden als auch von den Führungskräften, als auch vom Unternehmen, mal ganz abgesehen. Also ich muss da gar nicht psychologisch argumentieren, weil die betriebswirtschaftliche Argumentationslinie ist für die meisten weitaus sichtbarer und unmittelbar erkennbarer.
Ja.
Und da, wenn man da auch nur nicht alle Probleme lösen kann, wenn du nur 5% der Probleme abmildern kannst, die in dem Bereich auftreten, dann rechnet sich das Coaching schon. Ich rede nicht davon, Coaching löst alle Probleme, das tut es nicht, das kann Coaching auch nicht. Es gibt auch wissenschaftliche Forschung dazu, die ganz klar belegt, dass zum Beispiel die Effektstärken von Coaching nicht besonders groß sind. Das müssen sie auch gar nicht sein, wenn du den Hebel an der richtigen Stelle halt anlegst.
Ja, eben, eben.
Ja, und das ist meistens oben.
Findest du, dass man, oder siehst du das in deinem Leben, deiner Praxis, dass du Führungskräfte überzeugen musst, dass Coaching muss ist? Oder, also das ist schon irgendwie.
Das ist schon der falsche Weg.
Ja, ja.
Das überzeugen, das kann ich auch gar nicht. Ich will das auch gar nicht. Was ich machen kann, ich kann beschreiben, was Wirkungen sind. Ja, ich kann beschreiben Beispiele von anderen Klienten, Praxisbeispiele. Ich kann den Leuten einen realistischen Ausblick geben, was veränderbar ist im und an einem Menschen und was nicht. Da gibt's sehr wenig Wissen und viele Fehlannahmen, nebenbei bemerkt. Also ein Lieblingsbeispiel ist ja immer so Veränderung von Persönlichkeit. Man verändert erwachsene Menschen in der Regel nie in ihrer Persönlichkeit, also minimal, wenn überhaupt. Das ist so eine Annahme von Menschen, die einfach ein zumindest nicht psychologisches Bild von Persönlichkeit haben. Und das versuche ich halt einfach in der Aufklärung zu beschreiben. Und wenn mir das gelingt, dann müssen Menschen sich selbst entscheiden, ob sie sagen, das spricht mich an. Das will ich mal ausprobieren zumindest. Ja. Oder sagen, nee, das ist nichts für mich, was vollkommen in Ordnung ist. Also ich überzeuge niemanden, das will ich nicht.
Nee, es muss wirklich aus einem selbst herauskommen, damit es auch wirkt. Ne? Also man kann nichts aufstülpen oder man kann, es ist ja ein Prozess, der so persönlich ist, Coaching jetzt. Ne? Nicht Training von irgendwelchen Fachgebieten, sondern Coaching, wirklich sehr so mit dem Menschen zu arbeiten, mit den blinden Flecken und den Glaubenssätzen. Dass diese Bereitschaft ja da sein muss. Man kann ja nur mit dieser Bereitschaft arbeiten, ne?
Ja, man kann natürlich helfen, dass so eine Bereitschaft entsteht. Wenn sie aber zum Beispiel aus einem Schutzmechanismus heraus in dem Menschen nicht entstehen kann, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, das muss man auch respektieren.
Ja.
Das finde ich auch übergriffig, zu glauben, ich könnte jetzt jemanden überreden. Ja, also was ist das für eine Haltung? Das teile ich überhaupt nicht. Das gilt übrigens für mich auch das Gleiche in der Führung. Ich bin ja auch Unternehmer, ich bin ja nicht nur Coach, ich habe ja selber Mitarbeiter, feste Angestellte. Ich überrede meine Mitarbeitenden nicht, sondern ich versuche in einem Dialog Argumente zu finden, aber auch andersrum. Also ich sage immer, hier zählt das bessere Argument. Das heißt, wenn dein Argument ist besser als meins, dann muss ich meine Position ändern. Hier setzt sich nicht der Chef durch, weil er der Chef ist, sondern hier setzt sich das bessere Argument durch. Ich bin da sehr, wie gesagt, sehr naturwissenschaftlich geprägt. Für mich zählt das bessere Argument, nicht der Status.
Ja. Du sagst, du bist wissenschaftlich geprägt. Wie gehst du mit Diagnostik um oder mit allem, was man so messen kann? in der Coaching-Praxis? Evaluierung, Messung, Diagnostik, Profile und so weiter. Wie siehst du das als wissenschaftlich ausgerichteter Mensch?
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen muss man natürlich sagen, dass insbesondere bei der Psychometrie, bei der diagnostischen Messung von psychologischen Eigenschaften, Fähigkeiten, häufig viel verloren geht. In dem Moment, wo wir zum Beispiel ein Verhalten oder ein Erleben oder eine Emotion, eine Zahl pressen, dass ich sage, wie ging es dir auf einer Skala zwischen 1 bis 10 und dann sagst du 5, ja, da geht natürlich schon ganz viel Information verloren durch diese schlichte Quantifizierung. Manchmal hilft es aber auch, so zu fokussieren, dass man überhaupt mal sich darüber im Klaren wird, ach ja, ja, mir ging es so mittelprächtig in der Situation. Das kann ja auch eine Brücke sein. Man sollte aber das Modell und psychologische Diagnostik basiert, wie auch die meisten Denkschulen, immer nur auf Modellen. Niemals mit der Wirklichkeit verwechseln. Und das ist einer der größten Fehler, den Menschen halt machen, die das halbverdaute Wissen dann anwenden, wenn sie es halt nicht gut verdaut halt haben und dann sagen, ja, die Messung oder dann sagen sie, der Test hat gesagt, sie sind so. Ja, und dann sage ich, ja, das ist ein Ausschnitt aus der Realität. Manchmal ist es ein sehr, sehr kleiner, vielleicht auch nur in der Situation, wo die Messung stattgefunden hat. Das würde ich nicht überbetonen. Ja, das kann wertvolle Hinweise liefern, muss es aber nicht. Entscheidend ist letzten Endes immer die Haltung von beiden im Dialog, mit der man das Ganze halt begegnet. Das kann aber Menschen, die psychologisch unerfahren sind, auch von Anbieterseite aus. Es ist ja nicht jeder Coach ist ja Psychologe. Ja. Man muss es auch nicht zwangsläufig sein, nebenbei bemerkt, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Dass da halt manchmal mit Instrumenten gearbeitet wird, die gar nicht richtig verstanden wurden. Und dann halt Schubladendenken und Typologien aufgemacht werden. Und so viel kann ich schon verraten, jede Form von Typologisierung und Typisierung entspricht nicht mehr dem aktuellen State of the Art in der Psychologie. Also zu sagen, du bist jetzt der und der Typ oder du hast die und die Farbe, ich will die Modelle, die dahinter stehen, gar nicht nennen. Ja, das ist, so einfach ist die Welt nicht. Ja, man kann Menschen nicht in 4 Kategorien einteilen, auch nicht in 8, auch nicht in 12. Das ist so, wir haben mehr als 12 unterschiedliche Arten von Menschen, da sind wir uns, glaube ich, relativ leicht drüber einig. Und selbst wenn man das fokussiert auf verschiedene Dimensionen, es wird der Wirklichkeit, wenn man die einigermaßen differenziert betrachten möchte, einfach nicht gerecht. Und deswegen sage ich, Diagnostik kann sehr hilfreich sein, um im Rahmen eines Modells fokussiert herauszufinden, da könnte ein Themenbereich halt sein. Ich verwende immer folgende Analogie. Wir selber haben ja auch ein eigenes diagnostisches Instrument, den Analyzer, den rauen Analyzer, den wir auch im Coaching einsetzen. Ich sag mal, der Analyzer ist wie ein Radar. Du hast das Radar, aber wie auch beim Radar, was den Himmel erfasst, das Radar sagt dir nicht, ist das ein kleines Flugzeug oder ein großer Vogel. Das Radar sagt dir nur, da ist was. Ja. Guck da mal genauer hin.
Ja.
Und das ist das, was man auch mit moderner Psychometrie gut machen kann. Und so möchte ich das auch immer verstanden wissen. Das ersetzt keinen Dialog.
Ja.
Ich muss mich dann immer noch mit dem Menschen unterhalten. Aber ich weiß
einordnen.
Da hat das Radar mal aufgeblitzt. Lass uns da mal hingucken, weil da lohnt sich höchstwahrscheinlich, weil da ist was. Und das kann Prozesse beschleunigen. Und im Sinne von Effizienz, von Produktivität, und da bin ich dann wieder auf der betriebswirtschaftlichen Zahlenseite, ist das natürlich sehr hilfreich. Ich kann mir auch dialogisch in 10 Stunden das erschließen, was ich mir durch eine gute Messung, wenn die Diagnostik vernünftig konstruiert wurde, also das Messsystem, das kann ich mir da in 2 Stunden erschließen. Und das ist der große Vorteil bei der ganzen Geschichte. Aber es ersetzt keinen Coach und es ersetzt keinen Dialog. Und man muss das immer dialogisch nachklären, was eine Messung, da sage ich ganz bewusst Messung und nicht Testergebnis, ergeben hat oder vielleicht auch scheinbar ergeben hat. Es gibt ja auch sowas wie Messfehler.
Ja.
Doch das, dafür braucht man auch immer einen Menschen, der Dinge relativieren kann, die vielleicht in der Messung falsch gelaufen sind.
Ja. Wenn du sagst, wir schauen dahin, wo das Radar aufblitzt, wo siehst du bei Führungskräften so die größten blinden Flecken oder was sind so die Punkte, wo man immer gut ansetzen kann? So, wo blitzt es auf?
Also meistens bei Konflikten, bei Konfliktthemen, beim Konfliktmustern, dass Führungskräfte sehr häufig Symptome beschreiben, aber nicht Ursachen, weil das ist das, was sie wahrnehmen. Und unsere Aufgabe als Coaches besteht dann darin, das Muster dahinter zu finden, wenn es eins gibt. Das ist erstmal eine Annahme. Und dann zu sehen, ja, wenn das jetzt häufiger vorkommt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass da ein Muster dahinter sitzt. Worauf das jetzt zurückzuführen ist, das weiß man an der Stelle nicht. Das können Glaubenssätze sein, es können Gewohnheiten sein, es können Haltungen sein. Meistens ist es von allem etwas. Der Klassiker ist natürlich, dass die Leute nicht sagen, ich sehe es so, sondern das ist so.
Ja.
Und damit sind Konflikte vorprogrammiert. Ne? Weil dann habe ich ja Recht und du hast Unrecht. Mhm. Und mit der Haltung kann man natürlich so machen. Da kann man es ja, wie wir heutzutage ja erschreckenderweise sehen, sehr weit mitbringen. Ich will hier nicht auf bekannte Figuren eingehen, da kann sich jetzt jeder an der Stelle seinen Teil denken. Gerade dadurch, dass man polarisiert, kann man es ja sehr weit, in Anführungsstrichen, weit gesellschaftlich bringen. Mhm. Auch manchmal in der Politik, auch in der Wirtschaft. Mhm. Aber ob das wirklich für den Menschen und für die Organisationen, in denen solche Menschen wirken, mittel- bis langfristig gesehen gut ist, da habe ich dann doch erhebliche Zweifel dran. Mhm. Ja, also solche Leute, die sehr stark von sich eingenommen sind, sind sehr gute Verdichter. Ja, die fokussieren, die verdichten Meinungen und so. Und das greift auch viele Leute auf und nimmt viele Leute mit. Aber es simplifiziert halt auch.
Ja.
Damit ist das Risiko dann gegeben, dass es halt eskaliert. Und das ist genau das, was wir aktuell im Kleinen wie auch im Großen sehen können.
Ja, stimmt. Gibt es, oder vielmehr, wie ist deine Erfahrung mit Coaching? Kann Coaching korrigierend da eingreifen, wo Führungskräfte blinde Flecken haben oder auch Fehler machen in ihrem Verhalten, was Mitarbeiterbindung, Verhalten gegenüber Mitarbeitenden, Motivation oder auch eine gesunde Kultur angeht?
Ich mag den Begriff der Korrektur nicht.
Mhm.
Weil damit sage ich dir, du hast ja vorher was falsch gemacht, du musst jetzt was korrigieren. Und ich denke mir immer, nee, wenn die Leute jetzt alles falsch gemacht hätten, dann wären sie ja nicht an der Stelle, wo sie sind.
Ja.
Und die meisten meiner Klienten haben es relativ weit gebracht. Und wenn du erstmal Führungskraft bist, ja, alles falsch gemacht haben, kannst du ja nicht. Mhm. Mein Ansatz ist immer interessant. Jemand hat es bis hierhin geschafft. Was braucht denn dieser Mensch jetzt noch? Also was muss jetzt noch dazukommen, damit ein nächster Schritt möglich ist? Ich will nichts korrigieren. Ich will, dass jemand für sich selbst erkennt, was ein guter nächster Schritt sein kann. Und
ist ja auch Coaching, zu dieser Erkenntnis zu führen.
Ja, und ich muss niemanden korrigieren, sondern ich will eher jemanden verführen, wenn überhaupt, ja, aber nicht im Sinne von einer Manipulation, sondern im Sinne von, da entsteht eine Motivation, an mir zu arbeiten, weil ich glaube, da geht noch was. Und da kann ich vielleicht was erreichen, was ich vorher nicht erkannt habe. Und das finde ich halt schön, wenn Menschen dann entdecken, ja Mensch, da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, aber auf die Reise würde ich mich gerne begeben. Und dafür nutze ich vielleicht einen Coach. Vielleicht benutze ich auch ein Training. Vielleicht mache ich auch ein Retreat. Vielleicht mache ich ein Schweigeseminar, was auch immer. Ja, es muss nicht immer Coaching sein. Mhm. Aber ich arbeite an mir. Und das finde ich halt wichtig, neugierig zu bleiben, nicht da stehen zu bleiben, wo ich jetzt bin, nicht zu glauben, ich wüsste immer alles. Neugier ist meine Haupttriebfeder. Neugier und Innovation. Mhm. Das begleitet mich mein ganzes Leben lang. Mhm. Und ich kann das halt nur empfehlen. Verstehe aber auch Menschen, die andere Bedürfnisse haben, wo es dann zum Beispiel mehr um das Thema Sicherheit geht. Jeder hat seine individuelle Lebensgeschichte.
Ja, genau. Du hast jetzt sehr viele Bücher auch geschrieben und Artikel veröffentlicht. Es geht um Coaching-Methoden, es geht um Coaching als Anwendungsgebiet. Welches deiner Bücher bedeutet dir am meisten?
Das ist so die Frage wie, welches deiner Kinder hast du am liebsten? Also das kann man nicht beantworten. Jedes Buch hat seinen Reiz. Mein erstes Buch natürlich, weil es das erste Buch war, das vergisst man nicht. Mhm. Dann gibt es halt Bücher, auf die ist man dann stolz, weil man vielleicht eine gewisse Geistesleistung vollbracht hat. Auf andere Bücher freut man sich dran, dass sie sich gut verkauft haben. Mhm. Also jedes Buch ist mir, wenn auch vielleicht aus anderen Gründen, unterm Strich gleich recht. Ich habe auch Bücher gemacht, wo ich jetzt Herausgeber war. Da ist dann die eigentliche Leistung unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen zum gemeinsamen Herausgeberband. Mhm. Auch sehr, sehr spannende Arbeit, teilweise undankbar. Aber die Erfahrung gemacht zu haben, fand ich und empfinde ich auch bis heute immer wieder als bereichernd. Es sind ja häufig die Themen, wo wir uns auf Dinge einlassen, wo wir gar nicht wissen, was wir da später tun müssen, die dann manchmal sehr anstrengend werden. Aber wo wir dann auch froh sind, wenn wir irgendwo die Herausforderung, die unfreiwillig gesuchte Herausforderung dann gemeistert haben. Mhm. Also insofern finde ich in jedem Buch etwas, wo ich sage, ach Mensch, schön, dass ich das gemacht habe. Mhm. Vielleicht würde ich im Nachhinein das ein oder andere anders machen, aber es ist so, wie es ist. Mhm. Und ich blicke nach vorne.
Ja, ja, genau. Das ist die Neugierde und die Innovation, ne? die dich dann treibt. Ja, die Haltung, die auch eine große Bestimmung zeigt, ne? Also die, die nach vorne gucken, sehen immer noch, was zu tun ist und folgen ihrer Bestimmung, finde ich, ist auch ein sehr schönes Bild. Aber gucken wir doch mal auf den Begriff Erfolg. Was würdest du sagen, macht eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Klienten oder Organisationen aus und was macht auch eine erfolgreiche Coaching-Ausbildung aus? Das sind zwei Fragen jetzt.
Da muss man erstmal sich die Frage stellen, was ist überhaupt Erfolg? Ja. Ich zitiere in dem Kontext immer gerne Ephraim Kichon, leider auch schon lange tot, Satiriker, israelischer, ursprünglich ungarischer Satiriker. Und er hat mal gesagt, es gibt ja nicht nur Geld im Leben. Ja, es gibt auch Aktien, Gold, Grundbesitz, Diamanten. so viel zum Thema Erfolg. Ne? Nein, also im Ernst, viele Menschen denken bei Erfolg erstmal an betriebswirtschaftlichen Erfolg. Und natürlich machen wir uns nichts vor. Wir leben weitestgehend in einer relativ materiellen Gesellschaft. Manche bezeichnen es ja auch als Kapitalismus. Bin mir nicht so sicher, ob diese Beschreibung immer so ganz stimmt. Aber wir alle brauchen irgendwo Geld zum Existieren, zum Leben, zum guten Leben. Es wäre heuchlerisch, das auszublenden. So empfinde ich das jedenfalls. Also wir wollen in irgendeiner Art und Weise auch einen betriebswirtschaftlichen Erfolg, vielleicht nicht immer am Anfang, aber spätestens irgendwie auf mittleren oder langer Sicht. Also irgendwas muss besser werden. So könnte man es ganz einfach zusammenfassen. Und im Coaching arbeite ich nicht an betriebswirtschaftlichem Erfolg. Weil das kann ich ja gar nicht. Also ich kann ja keinen betriebswirtschaftlichen Erfolg versprechen, schon mal gar nicht. Sondern mein Coaching ist für mich ein Ansatz, wenn Klienten mehr können am Ende des Coachings als am Anfang des Coachings, mehr sehen, mehr wahrnehmen, vielleicht auch differenzierter wahrnehmen. Sie können dann immer noch so sein wie früher. Sie können immer noch entscheiden wie früher, aber es ist was dazugekommen. Ich nehme den Leuten in diesem Sinne nichts weg. Dann ist für mich persönlich Coaching erfolgreich. Wenn ich das Gefühl habe, jemand hat nicht nur in seiner Rolle, sondern auch als Mensch für sich was mitgenommen, empfinde ich das, was ich da tue, als erfolgreich. Wenn ich merke, jemand hat eine Haltung vielleicht weiterentwickelt, vielleicht ausdifferenziert, nicht weiterentwickelt im Sinne von vorher war es zu kurz, sondern einfach in eine andere Richtung zu gehen, anders, nicht besser. Mhm. Und merkt das, dass er vielleicht Dinge jetzt aus einer anderen Perspektive wahrnehmen kann, wo er vorher in einer Perspektive sehr verhaftet war, dann ist das für mich Erfolg. Mhm. Und ich finde es halt besonders erfolgreich, wenn es uns gelingt, eine Beziehungsebene herzustellen. Coaching ist für mich ein Beziehungsformat. Mhm. Vielleicht liegt das aber auch an mir, weil ich sagte ja schon ganz am Anfang, ich bin so ein Beziehungsmensch. Und wenn ich eine Beziehung mitherstellen kann, das ist ja ein ko-kreativer Prozess, das macht ja nicht nur einer, wo das Unaussprechliche ausgesprochen werden kann und wo das Undenkbare gedacht werden kann, dann ist das ein Asset für meine Klienten. Mhm. Dann ist das ein Vorteil, ein Nutzen, etwas, wo die sagen, wow, da habe ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Mhm. Und wenn das gelingt und am Ende was Gutes dabei rauskommt, dann ist das für mich eines der härtesten Kriterien von Erfolg im Coaching.
Schön.
Ja, und bei der Coaching-Ausbildung, Auch da muss man natürlich sagen, was erwartet man von einer guten Coaching-Ausbildung? Zum einen natürlich eine fachlich-methodische Kompetenz. Das hängt dann häufig halt an Methoden, an Tools. Aber ich sage immer als Analogie, Tools sind wie Krücken, um gehen zu lernen. Und das kann ja nicht das Ziel einer Coaching-Ausbildung sein, eine Krückensammlung sich zurechtzulegen, weil man immer noch nicht gehen kann. Ja, um mal in diesem Bild zu bleiben, sondern mein Ziel ist es immer zu sagen, am Ende werft ihr eure Krücken weg und geht selbst. Ja, 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 ihr müsst euer eigenes Ding machen. Ja, und das ist so meine Analogie. Und das Entscheidende dabei ist nicht die Methodik. Die Methodik und die Tools sind für mich ein Vehikel, um Haltung zu transportieren. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Das funktioniert nicht bei jedem Menschen gleich. Das kann gar nicht so sein. Da muss man auch realistisch sein. Es kann auch nicht jeder Coach werden. Es ist auch nicht jeder geeignet, um technischer Zeichner zu werden. Ja, also wieso sollte jeder geeignet sein, um Coach zu werden? Das ist auch so eine Fehlannahme, wo wir in der Regel auch schon versuchen, vor der Coaching-Ausbildung auf Interessenten ja einzuwirken und denen eine positive Rückmeldung zu geben, dass Coaching wahrscheinlich eher nicht so das ist, was ihr sein könnte. Muss man natürlich auch gemeinsam klären. Ich bin da ja auch nicht das allwissende Orakel. Aber ich habe natürlich so im Laufe der Jahre gelernt, auf Dinge zu achten, wo ich sehe, ja, das könnte schwierig werden von der Haltung her. Das könnte ein längerer Weg werden, das könnte ein kürzerer Weg werden. Aber am Ende geht's halt um Haltung. Wie begegne ich mir? Wie begegne ich anderen? Wie gehe ich mit Unterschiedlichkeit halt um? Wie gehe ich mit Ähnlichkeit um? Wie gehe ich mit mir selbst in Beziehungen um? Wie gehe ich mit anderen in Beziehungen um? Wenn ich nicht gut bin im Selbstkontakt, und leider ist das bei sehr vielen Menschen der Fall, wie soll ich denn dann gut mit anderen Menschen in Kontakt geraten? Und ich sage mal, wie reden Sie eigentlich mit sich selbst? Und die meisten Menschen haben einen sehr starken inneren Kritiker, der die den ganzen Tag über runterputzt. Ich sage immer, wenn so wie du mit dir selbst sprichst, wenn du so mit deinen besten Freunden sprechen würdest, dann hättest du gar keine mehr. Yes. Also was für eine Beziehung baut man da innerlich dann zu sich selbst halt auf? Und das ist die wichtigste Beziehung, die wir haben, ist die zu uns selbst. Ja. Das meine ich nicht als Egoismus, sondern das ist eine rein psychologische Betrachtung. Ja. Sag es mal ganz hart. Es gibt keine Beziehung, die man nicht verlieren kann. Es gibt keine ewigen Beziehungen. Das sind Märchen. Ja, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ja, das kommt dann manchmal schneller, als man denkt, das Ende der Tage. Beziehungen sind per Definition, würde ich schon fast sagen, Beziehungen sind temporär. Immer. Und die längste Beziehung, die wir haben, ist zu uns selbst. Und da würde ich investieren. Nicht im Sinne von Egomanie fördern und Selbstbezogenheit halt fördern. Das meine ich damit nicht. Sondern wirklich sich auch differenziert wahrzunehmen in dem, was man kann und auch in dem, was man nicht kann, aber sich nur runterputzen. Das ist ja nur die eine Seite des Spektrums. Zu einer realistischen Einschätzung gehören beide Seiten des Spektrums. Und das muss man erstmal lernen, wenn man sein ganzes Leben lang nur gelernt hat, sich runterzuputzen. Das heißt, Coaching besteht jetzt nicht darin, den Leuten schön zu reden und ihnen zu erzählen, wie toll sie sind. Ja, diese Affirmationen, da halte ich auch nicht so viel von. Sondern es geht um eine realistische Wahrnehmung von ja beiden Seiten oder mehr Seiten des Spektrums. Es gibt vielleicht ja nicht nur links und rechts. Es gibt ja vielleicht auch noch oben und unten und hinten und vorne. Und groß und klein und weit und nah. Was immer es da als unterschiedliche Betrachtungsdimensionen halt geben mag. Und da zu sich in einen besseren Kontakt zu geraten, ist für mich auch die Grundlage zu was anderem. Nämlich, wie das ein lieber Kollege von mir immer so schön beschreibt, Wege zu innerer Freiheit.
Schön.
Denn wenn du nicht frei bist, dann kannst du nicht wirklich gute Entscheidungen treffen. Und das ist das, was ich halt häufig bei Menschen sehe, die denen es nicht so gut geht. Das ist manchmal das Schicksal, aber meistens auch starke innere Anteile, weil sie Entscheidungen getroffen haben, die für sie und andere nicht so gut waren in den Auswirkungen. Manchmal kann man das nicht absehen, manchmal schon. Und ich sag mal, das Schicksal haut uns schon meistens hart genug. Da sollten wir wenigstens gute Entscheidungen treffen. Das kann man lernen. Und auch da kann Coaching halt helfen. Also wie trifft jemand Entscheidungen? Also nur aus dem Bauch heraus ist vielleicht auch nicht nur gut. Ist auch ein wichtiger Anteil, aber es gibt noch mehr Schritte bei einer guten Entscheidung. Und zu sich selbst in einem ehrlichen, guten Kontakt zu sein, empfinde ich da als unglaublich wichtig und auch unglaublich befreiend. Total. Weil ich dann einfach eine Klarheit darüber habe, wer bin ich? Wer will ich vielleicht auch mal werden oder sein? In welche Richtung möchte ich gehen? Was ist mir persönlich wichtig?
Ganz genau. Das ist wunderschön. Das ist wirklich das, worum es Coaching geht und was Coaching kann, diese Selbstwahrnehmung aufzubrechen oder zu erweitern und dadurch auch eine andere Sicht auf die Welt zu bekommen, indem man sich anders wahrnimmt oder sich selber anders erkennt.
Sich selbst und in der Konsequenz manchmal die Umwelt und andere Menschen dann auch. Mhm. Und das ist eine Chance. Und ich sage mal, ich nehme niemandem was weg, sondern es kommt was dazu. Du kannst es dann immer noch so sehen wie vorher. Mhm. Alles gut.
Ja.
Aber du kannst eben auch anders nochmal auf die Sachen draufschauen. Und das ist ein Vorteil, meine ich jedenfalls, wenn man differenziert Sachen erklären kann, weil ich mir dadurch vielleicht Dinge erklären kann, die ich mir vorher nicht erklären konnte.
Genau.
Und dann kann ich mit Situationen umgehen, mit denen ich vorher nicht umgehen konnte.
Ja, ja.
Und dann kann ich vielleicht Konflikte lösen, die für mich vorher unlösbar waren. Und das ist die Chance, die das Ganze halt bietet. Für mich selbst als Mensch, für mich als Rollenträger und aber auch, wenn es richtig gut läuft, für meine Umwelt halt auch.
Ja, wunderbar. Die letzte Frage, Christopher. Was wünschst du dir fürs Coaching in der Zukunft?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wünsche mir für das Coaching, dass es uns gelingt, die guten Prozesse sichtbarer zu machen und auch die schlechten. Weil dann haben wir nämlich eine Chance, dass das Gute auch zumindest die Überhand gewinnen kann. Ich rede nicht von 100-0, sondern dass man sagt, es ist sichtbarer als das andere. Und dann haben wir auch eine Chance, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Momentan, wie gesagt, der Markt ist vorsichtig formuliert sehr bunt und ich hoffe, dass Transparenz, Haltung, also das, was wir auch im Coaching praktizieren, das würde der Coaching-Branche selber auch ganz gut tun. Manchmal kommen mir viele Coaches vor wie der Schuster mit den kaputten Schuhen.
Ja, ja, genau. Sich selber anschauen, ne? An sich selber arbeiten.
Die Branche, also die Coaching-Branche ist sehr zersplittert.
Mhm.
Das liegt halt daran, dass es die Branche dominiert wird von Kleinst- und Kleinanbietern. Und dadurch haben wir Tausende, Zehntausende von Anbietern. Und das macht den Markt natürlich auch intransparent. Mhm. Und wie das ist in intransparenten Märkten, tummeln sich natürlich auch immer sehr, sehr bunte. Muss mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Du ahnst, was ich damit sagen will.
Ja, natürlich.
Und das ist dann bei aller Liebe zur Vielfalt, es kann auch zu bunt werden. Mhm. Ja, und das ist dann nicht mehr gut für eine Branche. Und in der Phase sind wir momentan.
Ja, ganz genau.
Und wenn sich dann irgendwelche Leute, die Webinare vorproduzierte über YouTube an Tausende von Menschen verkaufen wollen und damit einem Lamborghini durch die Gegend fahren, mit einem geliehenen, als Erfolgscoaches gerieren, Menschen tun mir leid.
Ja.
Also sowohl die Anbieter als auch diejenigen, die sowas nachfragen.
Mhm.
Das ist halt, ja, für mich ist das Zeitverschwendung, auch ein bisschen Lebenszeitverschwendung, deswegen logischerweise.
Ja.
Derzeit hätte man Besseres anfangen können und aber es gibt halt offensichtlich immer noch genügend Menschen, die das attraktiv finden, sonst wird es ja keiner buchen.
Ja, ja.
Na, deswegen würde ich mir halt auch wünschen für die Coaching-Branche, das ist nämlich nicht nur ein Anbieterproblem, es ist auch ein Nachfrageproblem, dass wir möglichst viele kluge, differenziert darauf schauende Kunden haben.
Mhm.
Weil ein aufgeklärter Kunde, der so auf Coaching schaut, der wird wahrscheinlich auch das Coaching bevorzugen, was professionell ist.
Mhm.
Und das würde viel in der Branche an positiven Dingen halt bewirken können. Jetzt können wir uns die Kunden natürlich nicht backen, wie wir sie gerne hätten. Wir können die Welt nicht nach Belieben halt formen. Wir müssen unseren Teil aber dazu beitragen, dass möglichst viele Kunden aufgeklärt sind. das ist das, was ich persönlich auch versuche, über Aufklärung zu zeigen, das kann Coaching sein, das könnte Coaching halt bieten und das halt auch nicht. Und ein aufgeklärter Klient wird einfach mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht auf jemanden hereinfallen, der nicht weiß, was er tut.
Ja. Vielen lieben Dank, Christopher. Eine tolle Sicht auf Coaching als Branche, aber auch Coaching als Anwendungsform zur Selbsterkenntnis. Wirklich wunderschön. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke
für das. Ja, und für das tolle Gespräch. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.